Hallo Daniel.
Hallo Georg.
Du, wir machen so eine Corona-Party jetzt gerade, gell? Also, ich habe mein Bier schon aufgemacht, deswegen ziehst du jetzt gerade nicht. Die Corona-Party schaut allerdings so aus, dass wir über Skype verbunden sind. Über Hunderte, Tausende, na, über 40 Kilometer nach Villach, oder?
Genau, ja.
Genau. Du hast die Flucht aus Tirol ja schon so vor 10 Jahren oder so ergriffen, oder? Länger noch, oder?
Ja, leider. Flug kann man jetzt nicht sagen, aber
Ja,
ja,
auf
mir
alle Fälle.
blutet das Herz, ja. Weil ich, ja.
Mir blutet das Herz, ja. Auf alle Fälle, wir haben heute jemanden dabei, die könnte gar nicht aus Tirol fliehen, weil sie in Quarantäne ist. Oder der ganze Ort in Quarantäne, das ganze Land in Quarantäne. Hallo Heidi.
Hallo,
Grüß
grüß euch, grüß euch.
Wir
Ja,
haben,
stimmt, in Quarantäne.
genau, wir haben die Heidi irgendwie durch Zufall entdeckt über die Firma. Und irgendwie heute schreibt sie mir per E-Mail, weil ich habe mich erkundigt, wie die Lage so ist. Und heute schreibt sie mir per E-Mail dann irgendwann zurück, ja, hoffentlich macht es bald wieder einen Tischkasten. Und dann habe ich gedacht, Tischkast? Was? Wie? Die laden wir gleich ein.
Wir brauchen immer einen Grund für einen Tischkasten.
Ja, finde ich ziemlich cool. Das hat mir die Spur überrumpelt, muss ich ehrlich zugeben. Aber ja, warum nicht? Ich finde es interessant.
Und das mag jetzt sein, dass ich was übersiege oder so, aber ist die Heidi nicht unser erster weiblicher Gast?
Okay.
Stimmt.
Unsere Assistentin hat sich immer aufgeregt, dass wir eigentlich nie Damen haben dabei. Es ist eigentlich Zufall gewesen und heute war es auch Zufall, dass die Heidi da ist. Gratuliere.
Okay.
Eine kleine Premiere.
Ja, a first, sehr cool.
Ja, du hörst den Tischkast, warum?
Ist
Muss
eine
doch
gute
brutal
Frage.
langweilig sein. Ja.
Warum? Ich bin durch Zufall drauf gekommen. Ich interessiere mich einfach generell für solche Dinge und ja.
Für
Warum her
solche
den
Dinge.
Tischkast? Warum soll man nicht hören? Ist die Gegenfrage.
Ja,
Ihr habt sehr interessante Themen.
ich bin eigentlich auch dafür, das sollte eigentlich vorinstalliert auf jedem iPhone und Android sein, der Tischkast-Feed. auf alle Fälle, du hättest jetzt viel Zeit zum Tischkast hören. Erklär mal der Lage so, wie es denn so ist bei dir.
Ja, ich glaube, es ist jedem bekannt, dass Tirol unter Quarantäne steht. Begonnen hat das Ganze ja mit dem Paznauntal und mit St. Anton. Und dann war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis der Rest auch unter Quarantäne gestellt wird. Und dann hat ja Tirol, wir haben ja als erstes Bundesland sozusagen die verschärfte Ausgangssperre auch bekommen. Und ja, mittlerweile ist es so, dass ich an und für sich den Ort, in dem ich mich befinde, direkt im Kiez bei den Jochberg, ihn nicht mehr verlassen darf. Also ich darf schon hinausgehen, so wie alle anderen auch, aber eben nur allein oder allerhöchstens zu zweit. Ich darf einkaufen gehen, ich darf in die Arbeit gehen, aber im Prinzip darf ich aus Jochberg nicht raus. Und wir haben heute darüber gemutmaßt, was denn passieren würde, wenn man nach Kitzbühel fährt zum Einkaufen. Und theoretisch, wenn wir da aufgehalten wären bei Verordnung, würde das bestraft werden. Ne? Und in Jochberg gibt es ein Spar. Da kann man hingehen, aber das ist schon das höchste der Gefühle. Also, ja.
Gott, der Spar in Kitzbühel wird auch nicht so viel mehr haben, oder? Vielleicht hat er Klopapier.
Doch, der ist ein bisschen größer, der Spar in Kitzbühel. Und direkt daneben ist ja die M. Also, es ist ja schon, man könnte ja theoretisch zum DM gehen und sich dann überlegen, ob man nicht vielleicht einen Abstecher zum Spar macht. Nein, es ist im Prinzip ist es ja total unnötig, ne? Aber es ist schon so, dass wir Jochberg nicht verlassen sollen. Und es ist wirklich so, dass, so wie wahrscheinlich in vielen anderen Städten, man sieht ja die Bilder aus Österreich, aus Wien, es ist wirklich wie leergefegt. Also es ist für uns wahrscheinlich wenig Unterschied, weil jetzt ja sowieso die Saisonpause kommen wäre und damit die ganzen Urlauber ja auch nicht mehr da sind. Aber trotzdem ist es natürlich gespenstisch. Also das Ganze ist sozusagen 2 Wochen vorgezogen. 3 Wochen.
Du bist aus Klagenfurt, das hört man im Dialekt, oder? Aus Kärnten.
Ja, ich bin eine Klagenfurterin, ja.
Und nach
Genau.
Tirol kommen. Du bist im Tourismus tätig. Wie denkt man da über die Lage oder so? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass von einem Tag oder von innerhalb von 2, 3 Tagen ein pulsierender Wirtschaftszweig auf null gefahren wird? Wie war das? Wie kann man sich das vorstellen?
Also für ganz viele Betriebe war es sicherlich ein riesengroßer Schock, vor allem für diejenigen, die ja hohe Gäste oder gern Gäste vorwiegend aus der Dachregion kommen, sagen wir mal. Für uns interessanterweise war es gar nicht einmal, es war schon ein Schock, aber nicht gar so wahnsinnig großer, weil wir sind doch sehr international, wir haben sehr internationale Gäste. Und so wie das in China begonnen hat, hat unser Chef beim Morgenbriefing eigentlich schon gesagt, was da passiert, hat uns das mitgeteilt. Also das war im Prinzip von Corporate-Ebene immer sehr, sehr offen kommuniziert. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war eigentlich so kurz nach Silvester, dass er gesagt hat, boah, da ist dieser Virus in China und schauen wir mal, was passiert. Und dass dann eigentlich jeden Tag eine Nachricht nach der anderen, also jeden Tag ist eine Nachricht mehr gekommen. Dann hat es geheißen, ja, jetzt haben sie die Häuser zugesperrt und das passiert und das passiert. Dann hat das Corporate Office angefangen, Spenden zu sammeln für Masken, solche Dinge. Und damit war uns eigentlich klar, okay, also da passiert was und wir haben es auch gemerkt, indem einfach Stornierungen reinkommen sind, ganz massiv. Also eine Stornierung nach der anderen kommen, sodass wir schon quasi, die wir uns ja den Forecast da immer wieder anschauen und eben die Buchungssage und diese ganzen Geschichten schon gesehen haben, oh, das schaut nicht gut aus. Ne? Und zuerst waren es nur die Stornierungen, die Gruppenstornierungen auch im Sommer und der Buchungsrückgang. Und irgendwann einmal hat es dann angefangen, eben auch den Februar und den März massiv zu betreffen. Und also wir haben schon längst gewusst, bevor die anderen auch namhaften Häuser, mit denen ich teilweise auch in Kontakt bin, das überhaupt realisiert haben. Also das Nachbarhaus in der gleichen Kategorie hat so auf die Art noch gesagt, ach nein, wir merken nichts. Und da haben wir schon, waren schon in heller Panik eigentlich, wie das weitergehen soll. Ne? Ja, auch personaltechnisch. Was machst du mit 150 Personen, für die du Verantwortung hast, in jeder Hinsicht, die du aber auch zahlen sollst? Ja? Ja. Was macht man mit den Leuten, wenn das Business nicht reinkommt, also wenn der Revenue nicht reinkommt?
Ich möchte noch eins betonen, die Heidi ist da als eine gute Bekannte von uns. Sie ist keine Sprecherin von dem Hotel, für das sie arbeitet. Das Namen wir jetzt auch gar nicht nennen, weil er nichts zur Sache tut. Genau. Auch nicht von der Tiroler Tourismuswirtschaft oder so. Das ist einfach ihre Beobachtung, die wir spannend finden, oder Daniel?
Ganz genau, ja.
Also, ja. Wenn man sich jetzt anschaut, das ist von einem Tag dann auf den anderen mehr oder weniger runtergefahren worden.
Im Prinzip war es eine Frage der Zeit. Es war eine Frage der Zeit. Ich glaube, dass die wenigsten Häuser wirklich damit gerechnet haben. Also ich weiß, dass es meine Kollegen teilweise wirklich wie den Blitz getroffen hat. Für uns war es tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Und wie es dann gekommen ist, dass wir mit 16. März behördlich schließen sollen, war es dann eigentlich eh nur noch mehr oder weniger so, okay, was sind jetzt die Schritte, die zu tun sind? Es war sehr plötzlich, weil wir haben mit dem letzten Märzwochenende gerechnet. Aber im Prinzip, ja, es hat dann alles das, was eigentlich, indirekt vorbereitet. Also wir waren mental wahrscheinlich eher darauf vorbereitet als andere Betriebe. Mhm. Und haben dann eigentlich schon gewusst, was zu tun ist. Abgesehen davon, dass uns vorher schon, also es hat dann begonnen damit, dass unsere Mitarbeiter, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Und wir haben sehr viele internationale Mitarbeiter aus Ungarn, aus Italien, also wirklich überall her. Aus Griechenland haben wir ganz viele gehabt in dieser Saison. Und das hat sich natürlich herumgesprochen und plötzlich sind sie einer nach dem anderen bei uns im Büro aufgekreuzt und wollten lösen. Ja, weil sie Angst gehabt haben, dass sie nicht mehr heimkommen. Und durchaus nicht, also durchaus berechtigt.
Ja, genau, das Problem hat jetzt die Landwirtschaft, wo die Arbeiter nicht mehr herkommen können. Ja.
Genau, ja, völlig richtig. Die einen oder anderen sind geblieben, weil sie dann entschieden haben, also gerade manche Italiener haben gesagt, na, sie gehen sicher nicht heim. Die sind jetzt da und die harren der Dinge und kommen nicht heim. Und das ist für viele, also das ist richtig schlimm, ja. Ganz, ganz schlimm.
Das heißt, die einzige Kommunikation zu Hause ist via Internet, über Skype, so wie wir jetzt gerade, ne?
Genau, ja. Ja. Und meine Spa-Managerin, die Italienerin ist, die ist heute auch bei mir im Büro gestanden und hat so quasi war zu Tränen gerührt, dass sie erzählt hat, dass sie gestern mit ihren Eltern da eben über FaceTime in Kontakt war, Bild, ja. Was das ausmacht, das ist... Ja, also das sieht man dann erst in diesen Zeiten, ne, dass man mal ein Bild sieht von jemand anderem und auch sieht, dass es eben gut geht. Ne? Also nicht nur Sprache, sondern eben auch ein Bild, definitiv. Deine Banale Mama, Dinge eigentlich.
Deine Mama, dein Papa schon angerufen?
Ja, mit meinem Vater bin ich permanent in Kontakt sowieso. Der ist in England. Der ist Engländer. Und das war ein ziemlicher Kampf, mit ihm über diese Sache zu sprechen, weil er A, zur Risikogruppe gehört, der ist fast 80. Und B, da er sehr ignorant diesbezüglich ist, weil deren Regierung ja auch echt schwierig ist. Ja? Ohne jetzt da politisieren zu wollen. Also ich empfehle es sehr schwierig, Boris Johnson ist sicherlich. Aber gut, die sind mittlerweile auch so weit, dass sie die Schulen bis Juli geschlossen haben. Da geht es auch Step by Step, geht es jetzt da los, dass sie sich anfangen, da umzustrukturieren oder darauf vorzubereiten. Aber ja, mit denen bin ich in Kontakt, ja, und logischerweise auch mit meiner Familie in Kärnten. Auch, ja, mit meiner Omi, die hat sich einkaserniert in Oberkärnten. Das passt.
Ja. Du bist im Personalhaus, hast du gesagt, da sind wahrscheinlich noch ein paar andere oder so. Wie vertreibt man sich den Tag da? Oder man kann nicht den ganzen Tag nur ins Handy schauen, ja? Gibt es einen Kontakt noch? Oder?
Ja, es gibt schon Kontakt, aber es gab beispielsweise das eine oder andere Gathering, das natürlich jetzt verboten ist in Anbetracht der Umstände, was jetzt mit Abmahnungen geahndet wird. Wir sind da sehr streng, weil es eben, weil nicht alle Welt darüber reden kann, dass man ein Kontaktverbot hat, jetzt auch so wie mittlerweile in Deutschland. Und dann gibt es ja Partys und Treffen. Ja. Genau das soll es ja nicht sein. Und ja, im Personalhaus, ja, was macht man? Man vertreibt sich die Zeit, so wie wahrscheinlich jeder andere auch. Schule renovieren jetzt ihr Zimmer.
Yeah. Und der Baumarkt ist
streichen ja mal. Obi hat Lieferservice. Ah, okay. Bestimmt bei Obi. was noch? Was machen Sie denn noch? Ja, sicherlich auch viel Netflix, logischerweise, viele lesen.
Die Bandbreite.
Ja, es ist schwierig. Ich meine, gehen wir ja alle in die Arbeit. Ne? Also die Distanz zwischen Personalhaus und Hotel beträgt 600 Meter. Das ist so ein bisschen ein Workout, das man sich täglich gönnen kann, weil das Fitnessstudio in Kitzbühel hat auch nicht mehr geöffnet. Das ist auch so ein bisschen ein Einzugsort, wo die meisten hingehen nach der Arbeit. Viel findet wahrscheinlich auch in den Zimmern statt, was so wir oder ich gar nicht unbedingt mitkriege, wo der eine den anderen halt besucht. Ja, aber was draußen, also vorm Haus, wo die Community sich normalerweise getroffen hat, gerade jetzt im Frühling, wo man zusammensitzt, das hat komplett aufgehört.
Geschaut, wo der Frühling gerade anfängt, gell?
Ja.
Was ist, wenn man ein bisschen mehr braucht, du hast schon gesagt, also nach Kitzbühel kann man nicht fahren. Jochberg ist gleich ums Eck von Kitzbühel, kann man das so sagen?
Ja, das ist, wenn man durch Aurach durchfährt, kommt Jochberg und direkt danach ist man dann eigentlich schon fast am Pastoren mit der Seele.
Okay. Gut. Du hast gesagt, du hörst den Zischcast hin und wieder, die Themen taugen da oder so. Der Daniel hat mir gerade früher irgendwas geschickt oder so eine WhatsApp-Nachricht. Kannst du mir das erzählen, die Geschichte nochmal? Daniel?
Was für eine WhatsApp-Nachricht habe ich da geschickt? Warte, lass mich schnell schauen.
Naja, von einem 16-, 17-Jährigen.
Achso, ja, da gibt es einen als einen Nerd.
Also, warte mal, bevor wir da weiter tun. Gibt es irgendwas noch, das du sagen möchtest? Oder reden wir jetzt einfach so, was sonst Themen sind noch? Was könnte man noch, sonst noch sagen von Tirol? Außer bleibt es zu Hause. Skype-Partys sind voll okay, oder?
Ich glaube, es ist schlimmer, es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Also ich habe mit jemandem, ich habe einen ganz guten Freund, der sitzt im Bad Snauental. Ich glaube, dass tatsächlich, für mich ist das gesellschaftliche Phänomen, das ist für mich das also Interessante, dass eben Leute wirklich sich eher wieder miteinander beschäftigen oder eben den Kontakt zueinander suchen. Das merke ich ganz stark.
Auch wenn es nur virtuell ist, ne?
Auch wenn es nur virtuell ist, genau, und irgendwie so diese, wie sagt man, ein Caring oder dieses sich füreinander interessieren, wie es dem anderen geht, also das hat sich schon stark verändert. Aber es ist dann andererseits auch wieder nicht so schlimm, es ist tatsächlich nicht so schlimm. Also gerade im Bad Snauental, da hat man erklärt, wir sitzen so oft in Quarantäne, wenn wir eingeschrieben sind und dann immer rauskommen, wenn irgendwie die Straßen blockiert ist, für uns ist das nichts Neues. Und ganz ehrlich, ich merke jetzt schon Einschränkungen. Ich glaube, die schlimmste Einschränkung ist eigentlich die, dass ich nicht darf.
Du könntest zwar, aber du dürftest nicht.
genau, dass es mir definitiv verboten wird, aber ich arbeite teilweise so viel, ich habe so ein hohes Arbeitspensum, dass ich unter der Woche eh nicht unbedingt rauskomme. Ich glaube, es ist für die Leute schlimm, die wirklich ein ganz aktives Leben haben, die plötzlich sich einschränken müssen. Und ich glaube, das merken wahrscheinlich andere Leute viel schlimmer als jetzt ich persönlich. Aber natürlich, es ist schon, es macht dann betroffen, also mich macht schon betroffen. Allein die Gesamtsituation. Und eben aber auch, dass ich nicht darf, dass es mir definitiv verboten wird, ist ein beklemmendes Gefühl. Das war das erste Mal in der ganzen Geschichte, wo ich mir an diesem Sonntag, wo es geheißen hat, so und jetzt ist die Ausgangssperre da, war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, so okay, das ist jetzt gerade uncool, dass ich so in meiner Freiheit eingeschränkt wäre.
Und wir alle hoffen, dass es nicht für ewig ist, ne?
Ja, aber es ist nicht absehbar, das ist das Schlimme. Wir wissen es nicht.
Ja, das stimmt, ja.
Heidi, wie glaubst du, wie wird es denn weitergehen? Wie lang bleibt die Quarantäne in Tirol? Wie geht es mit dem Tourismus weiter?
Das ist genau der springende Punkt. Ne? Also wir haben ein Townhall-Meeting gehabt, in dem unser Chef definitiv der gesamten Belegschaft sagen hat müssen, wir wissen nicht, wann wir im Sommer aufsperren. Mhm. Wir wissen überhaupt nicht, ob wir überhaupt aufsperren.
Und das ist auch tragisch, weil du nicht weißt, wo du ob und wo du dann Leute herkriegst. Ne?
Genau. Und natürlich, manche werden sich neu orientieren, für viele ist eine Welt zusammengebrochen. Das sind ja Existenzen, die plötzlich so quasi, die haben ja, also jetzt gerade zum Beispiel unsere ungarischen Mitarbeiter, die finanzieren ihre Familien daheim, die bauen irgendwelche Häuser, die kaufen sich irgendwelche Wohnungen und dann so quasi nicht zu wissen, wie es jetzt, also ob wann sie wieder Arbeit haben werden, wann wieder Arbeit reinkommt, weil im Prinzip, sie finden ja nirgendwo im Tourismus einen Job derzeit. Und das Nächste ist, dass jetzt ganz viele da sind, die wollen nicht Zug haben, aber die haben definitiv auch keinen AMS-Bezug. Haben sie einfach nicht, weil sie nicht lang genug in Österreich wohnen oder nicht lang genug in Österreich sind, einfach gearbeitet haben. Die sitzen jetzt mehr oder weniger da und die wissen nicht, was sie tun sollen. Teilweise kennen sie kein Deutsch. Das ist natürlich auch, bei uns geht das, weil wir sehr international sind. Also wenn du gut Englisch kannst, dann ist das schon, reicht das schon mehr oder weniger in manchen Gebieten. Aber was mache ich denn mit einem Abwäscher, der nur Polnisch und schlecht Englisch kann? Wo sollen der arbeiten in Österreich? Also es ist schwer. Die Leute sind ziemlich viele hängen jetzt in der Luft. Und das war ja das, was ich da halt geschrieben habe. Ne? So quasi, wie gibst du Sicherheit in Unsicherheit? Ja, wie gibst du Sicherheit in unsicheren Zeiten? Also das war die Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe, weil ich natürlich auch in der Position bin, dass Leute bei mir im Büro stehen und zu Tränen gerührt sind, weil sie in dem Moment nicht wissen, wie es weitergeht. Und du weißt zwar ganz genau, wir haben ja relativ Österreich, in generell Europa würde ich sagen, wir sind ja relativ stabil in jeder Hinsicht. Und es ist ja auch kein Krieg. Ja, die Infrastruktur, die funktioniert ja weiterhin. Aber trotzdem, im ersten Moment ist es wirklich ganz, ganz schlimm, weil sie sind nicht daheim, sie sind nicht bei ihrer Familie. Alles das, was ihnen so Sicherheit gibt und Stabilität, ist nicht da und dann knickt auch noch ein ganz wesentlicher Punkt weg, nämlich die finanzielle Seite. Das ist, ja, für viele ist das ganz, ganz schlimm.
Ja.
Genau. Du weißt genau, du hast jetzt Geld für XY Zeit, aber die viele haben ja keine Ersparnisse, nicht wirklich, wow, ja, der eine spart, der andere nicht. Warum sollte man es machen? Wir leben in eigentlich relativ sicheren Zeiten. Ne? Wofür sparst du denn? So dieses Sparen für harte Zeiten, das haben unsere Großeltern gemacht. Ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, wer das halt noch macht, aber tatsächlich ist mir dann eingefallen, mehr oder weniger auch so dieses, was hat mir denn meine Oma beigebracht? Ne? Wasch dir die Hände, geh in der Sonne spazieren und spar für schlechte Zeiten. Also, ja.
Wasch dir die Hände war jetzt nicht keine schlechte Idee eigentlich.
Das ja, stimmt.
Heidi, was glaubst du, was das für einen Tourismus bedeutet, auch gerade für Tirol? Weil glaubst du, wo war das, Niederlande oder Norwegen? Die haben, da hat es ja, so wie der Trump sagt, China Virus, sagen die ja, das ist der Tirol-Virus und so. Glaubst du, bleibt uns Tirolern da irgendwie ein bisschen ein Schaden? Oder dieses Vorgehen in Ischgl auch?
Das ist durchaus möglich. Das ist durchaus möglich. Ich habe das Verhalten der Ischgl auch nicht wirklich verstanden. Jetzt nach Fehlern zu suchen. Ja, genau. Und jetzt nach Fehlern zu suchen, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil am Ende des Tages, wen wirst du jetzt, verstehst du, das ist so, irgendwie so, also in meinen Augen finde ich es schwierig, weil es ist immer so, die so ein bisschen, die Hoffnung von Menschen, dass sie einen Schuldigen finden und dann jemanden verantwortlich machen können.
Das glaube ich ist es nicht, aber es geht da schon auch um Gründe zu suchen, warum was wie passiert ist, damit es beim nächsten Mal nicht mehr passieren kann. Um das geht es. Nicht irgendjemanden zu verurteilen, sondern einen Fehler nächstes Mal nicht zu wiederholen. Ja.
Ich schon beides. Ich sehe schon da, dass mit den Fingern auf die Ischgl gezeigt wird, ihr die Bösen. Ja. Das sehe ich schon und so ein bisschen Haltung ist auch da, so quasi die bösen Paznauner, was haben die nur gemacht? Ja? Kurzum, was auch immer, wo auch immer der Fehler war, es war meines Erachtens noch sicherlich fahrlässiges Verhalten auch dabei, also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und ich glaube, dass der Image schon enorm ist. Also ich glaube schon, dass das hängen bleiben wird an Tirol, dass die Leute einfach damit irgendwie ein negatives Gefühl verbinden oder einfach damit negativ Emotionen verbinden, braucht nur der eine oder andere sterben, sagen, da fahren sie nie wieder hin. Meine englische Großmutter, die wird nie im Leben mit meiner österreichischen Großmutter ein Wort wechseln, weil die Deutschen im Krieg so grausam waren. Echt? Und die sind beides Damen im gleichen Alter. Ja, die sind gleich alt. Und sie erkundigen sich ja immer nacheinander, aber sie würden nie mit dem miteinander sprechen, weil das einfach Wunden sind, die so tief sitzen. Ich meine, ich möchte jetzt da keinen Vergleich zum Zweiten Weltkrieg ziehen, das ist ein bisschen, aber trotzdem, ne? Ich glaube, wo die Wunden liegen, wo die Schmerzen sind, da schaut man nicht gern hin. Und wenn da jetzt deswegen da viele Todesfälle sind, könnte man schon vorstellen, dass der eine oder andere sagt, na, da fahre ich nie wieder hin, das mache ich nicht.
Die Frage ist auch, also man muss die richtigen Lehren ziehen draus und die Frage ist, ob man nicht beim nächsten Mal komplett überreagiert.
Hoffentlich gibt es kein nächstes Mal.
Garantiert wird es ein nächstes Mal geben. Es wird SARS geben, es wird MERS geben, es gibt Covid.
Ja, das stimmt. Aber also in der Form.
Der Platter hat es in der Pressekonferenz relativ gut gesagt. Er sagt, ein Buch von hinten noch vorlesen ist immer einfach, weil die eine, die jetzt da in Ischgl, wo die Staatsanwaltschaft ermittelt, das war Ende Februar. Und Ende Februar war jetzt für euch in eurem Unternehmen das anders, aber für uns war das noch, da war das noch in Italien unten, da war es über den Brenner noch nicht drüber, für uns war das ja überhaupt noch kein Thema und du hast ja jetzt Schwierigkeiten an Corona-Tests zu kriegen, wenn du nicht in China warst, wenn es da nicht irgendein neues Verhältnis gibt und dann ist irgendwo in Ischgl irgendeine, die komische Grippe hat und dann hätte die sollen irgendwie auf Corona getestet werden, die hätten sie damals alle ausgelacht. Also es ist schon jetzt aus jetziger Sicht hinterzuschauen und einen Schuldigen zu suchen und Heidi gibt da recht, die suchen schon einen Schuldigen, die möchten irgendeinen Buhmann haben, wurscht, ob es der Landesrat ist oder wer immer, dem man sagen kann, du bist schuld, weil da sind alle anderen aus der Misere gezogen. Und aber da jetzt zu sagen, Ende Februar, die hat ein bisschen Grippesymptome gehabt, und da zu sagen, die hätten wir müssen auf Corona testen, das finde ich nicht okay. Und ja, müssen wir schauen, wie es da weitergeht. Und aber da jetzt eben Schuldige und Fehler zu suchen.
Ist schwer, ich finde es auch schwer. Ja. Vor allem, wem bringt es was im Endeffekt?
Klar.
Niemanden.
Und auch das Vorgehen, dass man dann hat versucht, halt die Leute in Bussen wegzubringen, durften. Ja, aus heutiger Sicht von hinten noch vorgeschaut, ist es immer einfach. Aber damals war ich Polizei, weiß ich nicht was gewesen, oder Bürgermeister, hätte ich vielleicht nicht anders reagiert.
Na, also wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie kannst du das machen? Also das war meine erste Reaktion, aber ja, die haben es halt auch nicht besser gewusst. Das ist das große Problem, die wussten es nicht besser. Deswegen, was willst du jetzt an Schuldigen suchen?
Beim nächsten Mal adäquat reagieren, ist auch schwierig. Ja. Also die Politik wird sicher dazu trainieren, bei der nächsten Sache zu überreagieren. Ja. In jedem Fall, in jeder Gemeinde, in jedem Dorf, in jedem Touristik.
Es gibt da sehr viele Stimmen, wenn ich einmal Devil's Advocate spielen darf, die ich sagen, wir reagieren jetzt über, nach wie vor. Und diese Stimmen, wurscht, ob jetzt beim Servus TV am Abend bei der Diskussion, oder auch im Internet das eine oder andere, der Psychotherapeut, der jetzt so publik ist und so viel angeschaut wird, der einfach sagt, hey, das braucht eine Relation. Alles schön und recht, was wir da machen, aber in der Lombardei waren viele alte Menschen und die waren nicht vorbereitet. Und ja, aber dass wir jetzt die ganze Welt zusperren für 8 bis 10 Wochen, das ist ja überreagiert.
Ja, Devil's Advocate oder so ist nice, aber wenn du jeden Tag siehst, wie viele Tote es gibt, der Bruder hat mir letztens geschrieben, es gibt 600 Tote in Italien und das ist nicht einmal 18 Uhr. Und das ist der Punkt. Ich glaube, wir reagieren jetzt nicht über. Wir haben nichts gegen das Kämpfen oder so. Und ich kann mich erinnern, beim letzten Podcast dazu gesagt einmal, oder vorletzten, die Gefahr ist massiv da und jeder wird irgendwen kennen, der irgendwo durch sterben wird. Mhm. Und ich glaube, das wird da sein. Und ich glaube, wir reagieren nicht über Gott. Heute in der Früh habe ich ein Facebook-Posting gesehen von jemandem, der die Zahlen analysiert hat, die jeden Tag daherkommen. Es gibt in Österreich kein exponentielles Wachstum, es ist ein lineares Wachstum und das ist ein großer, großer Unterschied. Ein großer Unterschied, ob ein Arzt entscheiden muss, der kriegt ein Beatmungsgerät oder nicht. Und der das nicht kriegt, ist höchstwahrscheinlich, dass er stirbt. Ja? Und die Entscheidung soll kein Arzt haben, deswegen verschleppt man das Ganze außer mit dem Social Distancing bis Juli wahrscheinlich.
Ja. Und deswegen, also von wegen im Sommer aufsperren, für was haben wir jetzt, wie viele Milizsoldaten werden einberufen, wenn alles am 13. April vorbei wäre, so wie sie sagen, oder bis dort hin sind einmal die Ausgang sperren, dann brauchen wir ja keine Miliz im Mai. Ja. Also.
Na.
Also wir stellen uns ein verlängeres Ding. Also ich meine, wir tun uns da leicht oder so. Und ich möchte noch was einhaken, was die Heidi gesagt hat. Also wir tun uns da leicht. Ich bin im Xamum Homeoffice da, der Bruno ist im Xamum Homeoffice und der Peter und die Kathi und also alle Xamumis sind im Homeoffice. Ja. Wir haben ein leichtes Leben oder sowas. Stell dir vor, die Leute, und das hat die Heidi früher gesagt, die Infrastruktur funktioniert ja. Ich meine, wir müssen echt 15 Mal Danke sagen für jeden Sparmitarbeiter, Pillermitarbeiter, für jeden Typ, der beim Stadtwerke, Wasserwerk arbeitet. Die Leute, die jetzt rausgehen und Kundenkontakt haben und oder auch nicht oder so, das ist echt großartig, was da geleistet wird oft. Ja,
ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, es bezieht sich ja sozusagen auf die Branchen, die direkten Kontakt haben. Ein Freund von mir ist Physiotherapeut. Der sagt ganz deutlich, wenn er die Praxis jetzt 3 Wochen kann er überbrücken, wenn er sie weiter zusperren muss, dann wird es echt kritisch. Ich kenne mindestens 2 Friseure in Klagenfurt, die ihre gesamte Belegschaft entlassen haben. Also, ja, überall da, wo direkt der Kontakt ist und das dazu gehört halt natürlich auch die Hotellerie logischerweise. Das ist ja gerade eben jetzt, ich habe schon überlegt, was man machen könnte, was ich einer Friseurin sagen könnte, wie sie Haar schneiden kann. Und ich meine, à la longue ist das ja auch nicht, du kannst ja, wir können ja jetzt ein halbes Jahr lang nicht zum Friseur gehen. Ich meine, ich schon, mir ist das egal. Ja? Aber ja, am Ende des Tages, du kannst es.
Okay. Ah, ja, wir aber brauchen von euch bitte ein Selfie auch noch, Daniel, du auch bitte, und Heidi, du auch. Ja, bitte mir schicken, genau ohne Schmerz. Okay. Wir brauchen das Cover-Image dann. Ja,
passt.
Das Cover-Image für die Episode.
Okay, aber du kannst ja am Ende des Tages, kann ja jetzt das Leben nicht komplett aufhören. Ja? Und wie wird das dann funktionieren? Soll man Haare schneiden getestet vorher oder in Schutzanzügen oder wie soll man es denn machen? Das ist genau das gleiche in der Gastronomie. Die Leute werden irgendwann mal ausflippen. Also im Endeffekt, diese vollkommene Ausgangssperre, es hat ja eine Zeit lang geheißen, es war meine letzte Woche, es ändert sich ja ständig, ich weiß schon gar nicht mehr, wann was publiziert worden ist oder so, dass man überhaupt nicht mehr ausgehen darf, dass nur noch Homeoffice gemacht werden muss. Und das wurde ja dann widerrufen. Ich glaube, das war am Sonntag. Und das wurde ja dann widerrufen. Und ganz ehrlich, ich sehe da schon eine Gefahr drin, wenn wir jetzt sozusagen monatelang nicht aus dem Haus gehen dürfen. Scheidungsrate, ich habe eine Freundin, die ist Bartherapeutin, die hat jetzt schon ihre ganzen Skype-Schlichtgespräche. Scheidungsrate. Streits, Babyboom.
Babyboom, ja genau, wollte ich gerade sagen.
Ja. Leute werden alle ausflippen, ja, wenn man nicht rausgehen darf.
Also haben bitte jetzt Tag 8 oder 9 von der halben Ausgangssperre.
Ja, Halbtag, also eine Woche. Ne? Also.
Ja, eine Woche und ja? 8 Tage, ja.
Wenn man bedenkt, dass der Großteil der Beziehungen nach dem Urlaub flöten gehen oder eben nach Weihnachten, Silvester, und das sind aber dann 2 Wochen und dann macht es jetzt einmal 4, du drehst dir ganz normal durch, wenn du in einer Beziehung bist, wo du dich nicht mehr wohlfühlst. Ich meine, was da noch auf alle Zukunft.
Ja. Weißt du, dafür hast du eine durchschnittliche Wohnung in Österreich, 75 Quadratmeter, da sind 4 Leute drin und 2 wollen arbeiten. Die erschlagen sie jeden Tag, oder?
Also ja, und dann hast du auch vielleicht noch ein schulpflichtiges Kind und und jetzt gibt es diese tollen Facebook-Sprüche, wo steht, und plötzlich guckt man drauf, es ist doch nicht der Lehrer schuld. Und das entspricht aber der Realität, weil wer ein schulpflichtiges Kind hat, kommt jetzt erst einmal drauf, wie schwierig das eigentlich ist und wie schwer das dann mit dem Stoff ist und Konzentration halten. Und für die Kinder ist daheim ja nicht Schule. Da ist ja gewohnt, dass er daheim sich entspannt und maximal Hausübung macht, aber nicht um 8 zu besitzen und bis 2 lernen. Das, hey, und dann auch mit dem Job, also das ist irre. Ihre Zeit.
Also steht gesellschaftlich, ist das sicherlich eine ganz große Herausforderung, ja, in jeder Hinsicht. Weil von irgendeinem anderen Freund von mir habe ich gehört, der macht sowieso viel Homeoffice generell, der ist in der IT. Der wiederum hat einen Arbeitskollegen in Barcelona mit 50 Quadratmeter. So, und jetzt sind alle daheim. Das kleine Kind, die Frau im Homeoffice, er im Homeoffice, mit Calls in der Nacht irgendwann einmal, weil er ja international arbeitet mit den Zeitzonen.
Und dann stell dir vor, Babyboom, die ist schwanger auch noch.
Ja.
Aber ich wollte davor noch, Heidi, weil du gesagt hast, eben Physiotherapeuten oder Friseure, die bei uns zumachen. Bei uns, glaube ich, so wie du es ganz am Anfang gesagt, bei uns in Europa geht es einem ja gut. Also da ist ja auch schwer, dann irgendwie durch soziale Netz zu fallen. Es gibt Sozialhilfe oder was auch immer. Es ist arbeitet die Caritas natürlich jetzt am Limit, aber es gibt ja wohl Mittel und Wege. Aber wenn wir uns jetzt weltweit anschauen, in England, da sind so viele, die Paycheck to Paycheck arbeiten und der sie keine Miete mehr leisten kann, wenn der seinen Scheck nicht kriegt. Und da ist nichts mit sozialem Auffangnetz. Oder die Amerikaner, der Trump, also ja. Die Engländer und Trump haben es komplett verschlafen und jetzt fangen sie dort erst einmal zum Testen an. Und so wie in Kalifornien, da sind so viele, die von der Hand im Mund leben. Und was das für die bedeutet, da sind bei uns, glaube ich, alle irgendwie besser dran. Und deswegen,
Die Frage ist auch, wenn man sich das anschaut, ne, wie die unterschiedlichen Länder damit umgehen, und solange es keinen Impfstoff gibt oder eben irgendwie, sagen wir mal, Medikation, ja, dass du dem Ganzen her wirst, wird keiner die Grenzen aufmachen. Das heißt, in Bezug auf den Tourismus wird das noch einmal schwer. Ja. Weil wenn du keine Gäste hast, ich meine, geht nicht.
Ja, und um auf Urlaub zu fahren, brauche ich ja übrigens Geld und brauche ich ja ein sorgenfreies Leben, dass ich sage, okay, ich fahre jetzt in Urlaub. Aber das wird jetzt für viele die nächsten Jahre einmal gestrichen werden. Wurscht, wie
es jetzt aufgeht. Wird ziemlich sicher schwierig, das ist das eine. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es da die eine oder andere Ersparnis gibt. Und Leute, die geplant gehabt haben, auf Urlaub zu fahren, die haben das halt jetzt auf der hohen Kante. Ja? Außerdem ist es ja so, dass sie ja sozusagen mit den Maßnahmen versuchen, sie ja die Kaufkraft irgendwie oben zu halten. Ja?
Also Maßnahmen. Es ist ja super, Doppelmillionen und so, aber wo kommt denn das Geld her? Das ist ja nicht. Ja.
Es ist unfassbar spannend, so, wie viel.
Ja, super schön, fein. Du mal ein bisschen Inflation, wurscht, 15% Inflation, ja, prime ist schon drauf.
Wir tun Quantitative Easing, Daniel, seit 2007 und das ist noch nie eine Inflation passiert. Es wird ja diesmal zu keiner Inflation kommen. Aber die drucken gerade so viel Geld, das ist irre. In Amerika überlegen sie gerade $2.000 jedes Monat jeden Amerikaner per Post einen Scheck zu schicken. Ja, wirklich. Ja. Die haben die Infrastruktur nicht. Und bei uns überlegen sie, am Mittwoch ist klar, wie den Unternehmern und dir auch geholfen werden kann. Also als EPU, als Kleinunternehmen, als generelles Unternehmen wirst du ab Mittwoch irgendeine Formulare ausfüllen können und du kriegst Geld.
Es ist unfassbar spannend, wie viel Kohle gerade eben in funktionierende Wirtschaften eigentlich investiert wird.
Aber anders als 2007, 2008 oder so, glaube ich, in die richtige Richtung sogar. Weil einerseits die Kurzarbeitsregelung ist sehr gut, also muss man echt sagen, als Unternehmer, also wir schicken unsere Leute mit in Kurzarbeit.
Deswegen werden ja alle gekündigt, weil die Regelung so super ist.
Nein, die Regelung ist
also gut. Sie ist nicht schlecht, aber ich habe mich damit jetzt gerade eben wirklich sehr intensiv beschäftigt, mit diesen ganzen Gesetzen, die da herumschwirren. Und ich muss sagen, die Regelung an und für sich, wie sie machen wollen, ist sicherlich keine schlechte Idee. Ja. Aber die Kommunikation ist ein bisschen schwierig. Es kommt jeden Tag was anderes, es verändert sich jeden Tag was anderes. Und es sind im Prinzip alle nur heillos verwirrt. Ja. Also es herrscht keine Klarheit, aber an und für sich natürlich die Regelung selber, die haben sich auch stark vereinfacht, wenn man sich anschaut, wie es vorher war.
Das stimmt tatsächlich. Und das sehr unternehmerfreundlich gemacht, weil du zahlst nicht drauf.
Ja, das stimmt.
Ein Krankheitsfall zahlst nichts drauf mehr. Ne?
Du zahlst wenig drauf. Ja.
Ganz wenig.
Ich würde mal sagen, wenig. Ja.
Genau, aber so wenig,
dass es auszahlt. Und so, dass man nicht weiß, was zum Tun ist und so. Ich glaube, die oben in der Regierung oder wir haben mit dem Georg, bevor es losgegangen ist, ein bisschen über die Gewerbeeinschränkungen geredet. Ich meine, die müssen auch ad hoc reagieren und die zu verteidigen. Klar. Also die müssen jetzt in so kurzer Zeit so viele Sachen so gut regeln. Also ich glaube, dass die wenn man ein Jahr ein Gesetz vorbereitet und dann weiß man nicht recht, dann sage ich, okay, aber jetzt so Stand der Bede innerhalb von einer Woche solche Sachen machen. Also ich glaube, die tun schon auch ihr Möglichstes.
Absolut richtig. Da gebe ich dir schon recht. Der Meinung bin ich auch. Und dafür funktioniert es tatsächlich gut. Für uns ist es halt schwierig, weil ich glaube, ich habe diese ganzen Anträge mittlerweile schon dreimal ausgefüllt und immer wieder kommt was Neues. Also es ist stark verwirrend. Ich habe das heute dann irgendwann einmal weggelegt und habe meinem Chef erklärt, wir reden am Mittwoch wieder drüber. Ja. Weil vorher hat es gar keinen Sinn.
Ja. Am Mittwoch hat es definitiv keinen Sinn. Aber zum Beispiel die Anträge beim Finanzamt, die sind so simpel, das ist unglaublich. Das sind 2 Seiten Word-Datei, ne? Also echt.
Das hätte sich nicht so getraut wie...
Wer redet jetzt?
Ja, eben.
Daniel.
Wenn man sich nicht zieht, ist schwierig. Genau. Ja, also Daniel.
Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Aufmerksamkeitsspanne. Nein, ich sage die Hilfe, weil ich auch dann immer das Argument gucke, wenn man jedem immer Geld gibt, dann hilft man ja auch denen zum Beispiel, so wie mir, das klingt jetzt blöd, aber ich bin noch erzkatholisch erzogen worden, Tirol und alt, und bei mir hat das nicht nur die Oma gesagt, schaut auf schlechte Zeiten und Sport, sondern auch Papa und Mama, und dementsprechend hat man ein bisschen eine Rücklage. Das heißt, ich bräuchte jetzt theoretisch kein Hilfspaket, und deswegen auch das, was sie bisher angeboten haben an Hilfe, dass ich eben bei der Steuer stunden kann und eben die, wurscht, ob es jetzt die Mehrwertsteuer ist, dann habe ich sofort einmal 20% oder viele Zahlungen, die Einkommensteuer, Vorzahlungen, die ein Selbstständiger sofort machen muss, das kann ich jetzt alles noch hinten stunden, und damit ist wirklich den Leuten geholfen, die es auch wirklich brauchen, und es gibt da sehr, sehr wenig Missbrauch, also da muss ich sagen, die Lösung, die sie da gefunden haben, ist auch super, und eben auch die Soforthilfe, die jetzt kommt, ist auch mega, weil einmal auf den Kleinen geschaut wird, davor, ich habe noch ZIP 1, und da haben sie eben gesagt, das ist am Mittwoch das kommt, und da war von einem Fotografen ein Symbol, weil es gibt so viele Eventfotografen, Brunner Philipp, der den Podcast sicher ruft, der von einem Event zum anderen geht und dem seit täglich, das seit tägliches Brot ist, und Events sind jetzt sowieso, auch wenn es am 13. langsam wieder losgeht, die Wirtschaft, und der Bauhaus wieder offen hat, der Brunner Philipp, der wird sich was einfallen lassen müssen bis zum Ende des Jahres, und den Leuten wird wirklich geholfen und richtig geholfen, und das finde ich wirklich gut.
Und ich fände es auch okay, wenn er die Mateschitz einen Scheck kriegt über 2000 Euro oder so, der schenkt ihn halt weiter an irgendeine Institution oder so. Aber es geht jetzt darum, dass wirklich schnell geholfen wird, und da kannst du nicht schauen drauf, dass alles. Also, wenn du jetzt einen ganz penibel irgendwelche Formulare anschauen müsstest, dann kostet das weit, weit mehr, als was es dann bringt, weil dann hast du die Auszahlung im September, Oktober, ja.
Ja, stimmt.
Und ich meine, die Leute, die ihre Geschäfte im Südpark haben, also in City, also in Einkaufszentren, die Leute Miete zahlen jetzt für Geschäfte, die es nicht gibt, die ist auch ein großes Problem. Ja?
Also ich glaube, das Fülle im Schnellschuss, in der Panik, und das ist ja, Angst ist eben das große Problem, glaube ich, dass die einmal schnell einmal ihre Mitarbeiter freigesetzt haben. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das viele Panikreaktionen waren, auf der einen Seite, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass viele einzelne Unternehmen, wenn ich jetzt an die Friseure denke oder an die eine spezielle welche, dass die wahrscheinlich eh keine Rücklagen gehabt hat. Und wenn du die nicht hast, es ist schon so, dass du da das eine oder andere vorfinanzierst, bevor du es kriegst. Und also dann
Ich glaube nicht, dass das durchschnittliche EPU oder die durchschnittliche Ein-Personen-Unternehmerin mehr Rücklagen hat als am Monat.
Glaube ich auch nicht.
Heidi, du hast das am Anfang gut gesagt. Das ist einfach der Lebensstil, in dem wir sind. Uns geht es gut. So eine Wirtschaftskrise Bankenwirtschaftskrise haben wir ja nicht wirklich mitgekriegt. 9-11 haben wir auch nicht mitgekriegt. Also, das hat ja keiner von uns wirklich erleben müssen, sowas. Und deswegen, du weißt ja, nächsten Monat kommt mein Geld wieder. Und selbst wenn meine Firma pleite geht, habe ich nächsten Monat mein Arbeitslosengeld. Es muss ja keiner wirklich Geld auf die hohe Kante legen. Und deswegen auch verständlich, dass das keiner hat. Und jeder lebt am Limit. Möglichst große Wohnung, möglichst tolles Auto, möglichst schöner Urlaub. Wirklich tolle Klamotten, das passt ja wohl auch. Das ist unser Wirtschaftssystem, und sind wir froh, dass wir das haben. Ist ja kein Thema. Kein Vorwurf, der keine Rücklagen hat.
Nein, nicht, aber trotzdem wiederum, auch jetzt Frage, so ein bisschen philosophisch, ist es dann wirklich alles notwendig? Aber ja, ich meine, es muss jeder für sich selber entscheiden, ne? Aber im Endeffekt kannst du tatsächlich sagen, also die wenigsten Unternehmen, ich habe von einem jetzt gehört, der gesagt hat, na, er kann sich das 3 Monate leisten, dass er einen Fall hat, dass er einen Gang hat, also dass er keine Umsätze hat. Und wer kann sich das schon wirklich leisten, dass er keine Umsätze hat. Ich glaube gar nicht einmal, dass es so sehr am hohen Lebensstil hängt, sondern auch einfach an den ganzen Kosten, die da mitschwingen. Und die Personalkosten sind halt einfach die höchsten.
Und nach drei Monaten muss es auch wieder so weitergehen wie früher, ne?
Ja, aber wissen wir das? Ich hoffe es, aber derzeit irgendwie, es ist alles, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Und selbst wenn, okay, ich meine, so Leute wie Friseure, eben wie gesagt, einen Haarschnitt, den brauchst du sofort. Ja. Sobald die Friseure wieder aufsperren, werden die wahrscheinlich überrannt werden. Ja. Aber eben so Sachen wie Urlaub, das ist ein Luxusgut. Ich frage, ob du in ein 5-Sterne-S-Haus fährst, wenn du nicht sicher bist, ob du in dem Land gesund bleibst, in das du fährst, machst nicht.
Also ich bin mir sicher, dass Italien null Touristen hat heuer.
Und Garantie. Ich glaube nicht, dass die ganzen Adria-Orte, so der Lieblingsurlaub des Österreichers oder so, dass das alles, kann ich mir vorstellen, dass das einbrechen wird. Und wie viele dann, die Frage ist, wie viele sperren dann auch jemals wieder auf?
Ja, wie viele fahren stattdessen nach Kroatien, wo es keiner weiß, wie es dort wirklich ist?
Ist das dasselbe, oder?
Also die testen halt wahrscheinlich noch weniger als die Italiener.
Ja, ja. Also für mich stellt sich die Frage, der ein ganz interessantes Gespräch gehabt mit meinem Anwalt, der gesagt hat, sie werden sehen, das wird sich alles wieder beruhigen und die Österreicher, und die brauchen einen Urlaub und jeder braucht seinen Urlaub. Völlig richtig. Nur fährst du in ein Land, wo du dir nicht sicher bist? Nein.
Interessante und Frage, jetzt du hast einen Anwalt?
Der Firmenanwalt. Ach so. Ja klar, ich bin mein Anwalt.
Das ist Scheidungsanwalt, kann
es sein. Machen wir wieder bei den Lebenskosten.
Ja, weniger. Ja, genau. Ja, na, aber ja, es ist interessant, so hat jeder seine Meinung. Und glaubt eben, dass natürlich, ich glaube auch, dass Menschen gerne auf Urlaub fahren und dass sie es brauchen und dass sich das seltener nehmen lässt. Aber in Wirklichkeit, die Frage ist, fährst du wirklich in ein Gebiet? Ich meine, Tirol ist als Hochrisikogebiet definiert. Fährst du in ein Hochrisikogebiet? Eher weniger. Und ich glaube auch, dass das hängen bleibt. Ich glaube schon, also vielleicht ist es weniger bei den Österreichern. Sobald das vorbei ist, dann werden die Österreicher wieder in Österreich fahren. Das ist ja so die große Hoffnung irgendwie auch von uns gewesen und ist sie nach wie vor da vor ein paar Jahren, als diese Krise war, vor allem in Ägypten, da sind ja ganz viele daheim geblieben und das hat der Tourismus auch gemerkt, ne? Dass dann sehr viele daheim, genau, dass dann sehr viele dann im eigenen Heimatland auf Urlaub gefahren sind und ich war damals noch in einem anderen Betrieb, Kärnten Steiermark. Und wir haben den Sommer gehabt, den Sommer, weil plötzlich alle gesagt haben, boah, sie fahren am Berg und das ist so super und so toll und Österreich ist so ein schönes Reiseland. Ja, aber ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist.
Das ist die Frage, kann Kärnten profitieren dadurch, dass die Leute nicht nach Tirol und erst recht nicht nach Italien wollen?
Ist der Wörthersee? Wer wird sich denn heuer ins Strandbad legen?
Ja, wird das Strandbad überhaupt aufmachen, ist die Frage, ja.
Also wirklich nicht. Wenn du Österreich, ich meine, ich bin sowieso nicht der Typ für das. Aber wenn man sich anschaut, was da im Strandbad ist oder in den Bädern generell, überleg einmal, du musst, ich könnte mir das schon vorstellen, ne? Sie zäunen das dann ab, dass dann wirklich zwischen jedem ein Meter Abstand ist, anderthalb. Wie viel Leute kriegst du denn da noch ins Strandbad? Rentiert sich das dann noch? Welche Preise verlangst du dann? Ach, also, ich weiß es nicht.
Ja.
Schweigen.
Was war mit deiner Hoffnung? Ich meine, die Amerikaner, dort regiert ja das Geld und die Biotechnologiefirmen sind ja dort jetzt schon mit FDA und so dran. Aber es jetzt eine Impfung oder eine Impfung wird jetzt über ein Jahr dauern. Aber es reicht ja, wenn wir es irgendwie schaffen. Es gibt ja Remdesivir, Reversol, es gibt ja einige Ebola-Medizin oder Medikamente, die entwickelt haben, die da in die ersten Tests sehr vielversprechend sind. Jetzt angenommen, man schafft es, natürlich werden die sich Gold und dämlich verdienen, aber was ist, wenn diese Medikamente anspringen? Und wenn dann es zwar auch für die gefährdete Generation einen schlimmen Verlauf gibt, aber dieses Überwässern der Lunge, dass du quasi ertrinkst an deiner eigenen Flüssigkeit, weil halt dein Immunsystem so dagegen kämpft, wenn wir das abfangen können, war das eine Hoffnung? Klappt da wer dran? Habt ihr das mitgekriegt in letzter Zeit?
Ich persönlich, gebe offen gestanden zu, habe das nicht mitbekommen, deswegen höre ich da gerade was Neues. Ich glaube, alles, was irgendwie eine Verbesserung bringt, ist eine Hoffnung, logischerweise. Ja.
Die Frage ist, wenn du weißt, dass die Therapie wirkt, wirst du dich trotzdem aussetzen, eine Krankheit. Das ist so, wie wenn du sagst, du kaufst da zu enge Schuhe, aber du weißt, du kannst die Fuhren abschneiden und dann stehen die Sachen raus, ja?
Ja. Ich weiß nicht, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen.
Nein, ich meine, es ist gut, dass es eine Medizin gibt dafür, ja? Keine Frage.
Ja, aber dann...
Nein, ich glaube tatsächlich nicht, dass ich dann irgendjemand anstecken will. Ich meine, wenn du jetzt im extremen Fall dir HIV anschaust, will das auch keiner haben, ja, sich einfangen. De facto habe ich jetzt auch gerade irgendwo gelesen, dass es scheinbar jemanden gibt, der zwei Personen, die geheilt wurden. Oder die, bei denen man das nicht mehr nachweisen konnte, ja. Und trotzdem will es natürlich keiner haben. Und ich glaube, das ist in dem Fall genau das Gleiche. Ich meine, unter uns gesprochen, selbst wenn es Medizin gibt, wer will überhaupt krank sein? Niemand.
Es ist ja auch für uns. Also es gibt ja die es haben und die in unserem Alter sind. Ich schmeiße uns jetzt alle da mal in einen Topf. Tut mir leid, Heidi, vor allem dir gegenüber. Aber es ist ja echt, du kannst nicht mehr atmen, du hast Fieber, du kannst nicht schlafen. Also es ist ja auch für uns kein Spaß. Aber wenn jetzt die Menschen nicht mehr sterben, dann könnte man ja zumindest die Geschäfte wieder aufsperren. Dieses Social Distancing, dem wird sich dann eh jeder ein bisschen fügen. Und wir werden generell in der Zukunft miteinander anders umgehen. Diese Bussi-Bussi-Gesellschaft und so, das wird sowieso aufhören. Das werden wir in Zukunft gar nicht mehr haben. Und dann, aber wir könnten zumindest, wenn es so weit heilbar ist, wenn es ein Medikament gibt, und da gibt es auch eine Salzburger Firma, die Mittel hat, wenn es so weit heilbar ist, dass es zwar für die schlecht ist und dass es dir schlecht geht 14 Tage, aber du nicht sterben musst, dann können wir dann doch bitte in die Wirtschaft wieder so weiter arbeiten lassen, wie es vorher war. Egal wie schlimm es ist für die Leute.
Ja, natürlich, aber so blöd das klingt oder so, ein bisschen richtig ist da Boris Johnson schon gelegen, ja. So richtig funktionieren wird das erst, wenn diese Herdenimmunität da ist, ja.
Den wirst du aber nie haben, weil für mich,
das ja, ist... Ja, die hast du dann, wenn der Impfstoff da ist, nächstes Jahr, übernächstes Jahr.
Ja, aber was ist denn mit dem normalen Influenza-Impfstoff? Der ist immer ein Jahr hinten aus. Du kannst dir nicht vernünftig Influenza impfen lassen, weil sich der Virus verändert. Und das ist ja, gehört ja, der Covid-19 gehört ja auch zu der Familie. Und der heißt nächstes Jahr Covid-20 und 21. Der wird sich verändern und der wird wiederkommen. Den werden wir nicht so schnell, den werden wir nicht wegimpfen können.
Glaube ich auch nicht, ja, aber eine Immunisierung gegen dem, eine große in der Bevölkerung ist der einzige Weg, den ich gehört habe bis jetzt, der wirklich davor schützt, dass die Leute krank werden. Ne?
Ja, aber am Ende des Tages, um das vielleicht von einer anderen Ebene zu sehen, kannst du jetzt nicht aufhören zu leben. Ich glaube tatsächlich, dass die Menschen sich damit einfach arrangieren werden und dann weiterleben werden. Um jetzt einen positiven Ausblick zu geben. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht total banal, aber es ist so. Was willst du denn anderes tun? Und wir können uns doch jetzt nicht die restliche Zeit einkasernieren und sagen, das Jahr 2020 war das Jahr, wo die Bevölkerung plötzlich begonnen hat, nie wieder außer Haus zu gehen. Und die Wirtschaft, ich meine, das wird...
Die Frage ist, ab welchem Punkt sagst du wieder, Ausgangssperre weg, geht's saufen? Das kostet das. Ab welchem Punkt? Was ist? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort drauf. Oder vielleicht hat wer von euch eine Antwort. Aber ab welchem Punkt sagt der Landeshauptmann Platter, Ausgangssperre vorbei, Gasthaus auf, geht's fort?
Für mich ist die Frage eigentlich eher, ich glaube, ab dem Punkt, wo die Fälle so niedrig sind oder wo die Neuinfektionen so niedrig sind oder wo du einfach sagst, okay, es hat sich so ein bisschen beruhigt, so ähnlich wie jetzt in China, ne? Die Frage für mich ist tatsächlich eher...
Ich glaube, dass du das relativ bald hast. Die Frage ist nur, ob du dann wieder das Ganze aufmachst.
Nein, für mich ist die Frage tatsächlich eigentlich eher, ob die EU in der Form dann funktioniert mit dem ganzen, mit der Schengen-Geschichte. Ich glaube nicht, dass die Grenzen dann so schnell aufgemacht werden, weil stell dir vor, da kommt jemand eine, der da das Ganze wieder ins Laufen bringt.
Also akut.
Also da sehe ich die Gefahr eher.
Der deutsche Innenminister, die wollen am besten Schengen komplett weghaben. Ja? Ich meine, ich bin der größte Fan von Schengen. Ja.
Ja.
Der Warenverkehr läuft ja noch nach wie vor und der wird
schon, aber der freie Personenverkehr halt, ne? Dass du sagst, du kannst einfach nicht mehr, und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt länger außer Kraft bleibt.
Auf Georg seine Frage, wann ist dieser Moment? Das ist ja die große Kritik momentan an Hongkong. Die haben gesagt, okay, keine Neuinfektionen mehr, wir machen auf, das Gröbste ist überstanden und jetzt kommen die Infektionen voll alle Heimkehrer. Und da war heute ein großer Artikel von wegen Hongkong und super und China hat es ja quasi wirklich überstanden und jetzt kommt es zurück und jetzt haben sie die Neuinfektionen, die von außen wieder eingetragen werden. Also dieser Punkt, da wird natürlich auch Europa was draus lernen und dieser Punkt durch dieses Experiment Hongkong wird halt weiter nach hinten verschoben, weil halt in der Politik auch keiner mehr wird einen Fehler machen wollen und jeder übervorsichtig sein wird. Deswegen finde ich auch Deutschland irgendwie Respekt, das mit den zwei Leuten und so, das ist eigentlich mutig. So wie von Boris Johnson die Herdenimmunität, eine mutige Idee war, wenn auch nicht praktikabel. Aber deswegen, der Politiker wird immer den sicheren Weg gehen und deswegen wird es, wenn das ein Medikament, ich möchte nur einmal den Punkt bringen, wenn es nicht da wirklich bald einmal ein Medikament gibt, wird es ewig dauern. Und dann ist auch das, was Sie sagen, dass im Sommer wird es generell die Influenza immer nie weniger werden, aber dann kann er im Herbst umso stärker wieder zurückkommen und dann kommt auch die Mutation des Virus, die alles wieder überlebt zurück hat und die stärker ist. Und das war ja damals bei der Spanish Flu das große Problem, dass im Herbst dann eigentlich erst die große, also hat man schon gemeint, man hat es übertaucht und dann ist im Herbst erst die große Watschen kommen, auf Deutsch gesagt.
Ja, aber das hat andere Gründe. Das hat andere Gründe. Im Herbst 1918 oder so war der Krieg zu Ende und da sind alle Soldaten.
Ach so, oder die Heimkehrer.
Ja, genau.
Also, ich möchte nur ganz kurz, Georg, weil du gesagt hast, wann ist es zu Ende? Ich weiß nicht, wie lange die Leute die Geduld haben werden. Unser Gesundheitsminister hat gesagt, ma super, 95% halten sich dran und von A1 haben wir anonyme Daten gekriegt und es ist echt super, wie sich 95% dran halten. Ich bin heute von Klagenfurt nach Villach gefahren, ich habe wirklich triftige Gründe dafür gehabt. Ich halte mich sonst, oder ich versuche mich wirklich dran zu halten, aber es war wirklich wichtig. Und auf der Straße, auf der Autobahn, beim Einkaufen war nicht viel weniger los als auf einem normalen Montag, Nachmittag um 3. Also ich weiß nicht, wo die 95% sind, die sich alle brav dran halten.
Also ich bin heute in der Früh in die Arbeit gefahren, habe nur den Postkasten aufgemacht, die Rechnungen ausgeholt und bin wieder heimgefahren. Es war noch nie so wenig los auf einem Montagvormittag in Klagenfurt wie heute. Also ich, zumindest in die anderen, die letzte Woche haben wir nicht gesehen. Also ich war erstaunt, dass nichts los war. Beim Spar, beim Hofer, nichts.
Was war denn das für eine Uhrzeit?
Nein, 10.
Okay.
Ich habe ganz einen anderen Eindruck
bekommen. Also ich habe den Eindruck, am Abend, ich bin zum Bruder aufgefahren auf die Baustelle. Mein einziger sozialer Kontakt, aber der passt auch auf. Ja. Und wir haben Abstand. Es war, also ich habe zwei Autos gesehen am Weg auf. Ja.
Wir leben in einem anderen Klagenverkehr.
Warte mal ganz kurz.
Freundin von mir, die im Granitztal ist, die ist halt nach Klagenfurt gefahren und hat gesagt, vom Völkermarkt bis Griffen hat sie nicht ein einziges Auto auf der A2 gesehen. Also,
ich finde ja, ja.
Ich glaube schon. Ich kann da gar nicht mitreden, weil Jochberg ist sowieso komplett leer. Aber es wäre es jetzt wahrscheinlich sowieso, ja. Also ich tue mir sowieso schwer, aber so was ist so her, ist es schon relativ leer.
Ich möchte noch eine Beobachtung sagen, die mir heute aufgefallen ist. Ich bin vorm Haus gewesen, wie ich zum Auto gegangen bin, in 10. Und es war so leise, ich habe Fegel gehört, da war nichts anderes. Es war so mucksmäuschen still in Weidmannsdorf. Ich wohne mitten zwischen Uni und... Es ist nur drüben, zwischen Uni und Weidmannsdorf, also mitten in Univiertel eigentlich. Es war nichts zu hören, nichts, gar nichts. Das ist echt arg. Gespenstisch fast.
Ja.
Ja. Faszinierend.
Schon total schön eigentlich, oder? Du sagst, du hörst keinen Verkehrslärm, sondern du hörst einmal Vogelland. Das ist auch wieder eine ganz neue Erfahrung. Ja.
Ich habe zwar Lehren, die wir ziehen müssen draus, oder drei viel mehr.
Ja.
Aus dem, was jetzt passiert. Das eine ist, erstens dieses Dings, und da gebe ich euch Baden voll recht, der Ausnahmezustand, der jetzt da ist, muss ein Ende haben irgendwann. Also wir können diese Einschränkungen unserer Freiheiten nicht ganz auf ewig in Kauf nehmen. Ja? Vor allem, wenn man sieht, was der Orban in Ungarn macht, das ist echt, echt zach. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir erleben eine Zeit, wo alles möglich ist. Also diese Einschränkungen, die wir jetzt auf uns nehmen, wenn irgendwer sagt, das geht nicht, dann können wir ihm sagen, das geht doch schon, schau da an, 2020. Das Dritte,
mit Angst geht alles, Georg. Mit Angst um dein Leben, um das Leben deiner Liebsten kannst du alles machen. Aber wenn es dann darum geht, für, weiß ich nicht, Umweltschutz nicht mehr zum Pflegen, jetzt Pfleger gar keine mehr.
Ja, genau.
Aber wenn es dann um Umweltschutz geht oder so, sind das alles unmögliche Themen, undenkbare Themen. War ja undenkbar gewesen, die Situation, so normal, wie sie uns jetzt schon erscheint, vor weiß ich nicht.
6 Wochen.
Im Dezember, im November. Wann haben wir, Georg, geredet von wegen Nudeln kaufen und den, wie soll ich sagen, 2 Monate zum Leben solltest du zumindest daheim haben, hast du mich noch komplett ausgelacht. Undenkbar sowas, so eine Situation.
Mhm. Ja, bei Nudeln gebe ich dir recht, bei Klopapier nicht. Gell? Ich weiß nicht, warum die mir Leute Klopapier horten. Ich meine, Kondome und Alkohol verstehe ich noch irgendwie, aber Klopapier,
da... Weil ich nicht gehortet habe, habe ich mir heute eine Packung kaufen und ich war schlechtes Gewissen gehabt. Die Leute haben mich angeschaut und sogar bei der Kasse habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich Klopapier gekauft habe.
Ja, oh, sorry.
Ja. Ja, die Angst davor ist nicht Hygiene. Ja. Ne? Da hat doch jedes Land hat doch da seine eigenen irgendwie Bedürfnisse, ja. Scheinbar. Es ist bei uns, dass wir.
Aber jeder, der einmal durch Asien kreist ist oder so, weiß, dass es nicht immer Klopapier braucht und das trotzdem sehr hygienisch runterlaufen kann. Also, das ist jetzt echt das Letzte, wo ich sage, das muss ich daheim haben.
Ja, in Japan, in China,
wichtiger.
Ja. Was das ist die einzige jetzt Erklärung, die ich dafür irgendwie finde. Warum kaufen Amerikaner Waffen? Die kaufen doch angeblich Waffen. Also jedes Land hat da so seine...
Die dritte Lehre, die man daraus ziehen ist, und da unglaublich, dass sie wieder eine ÖVP-Politikerin recht gibt, die Schramböck. Es gibt jetzt eine Initiative von der Schramböck bei der EU, dass pharmazeutische Wirkstoffe in Asien produziert werden. Die dritte Lehre ist, die Abhängigkeit, die wir von China haben, ist so massiv und das ist uns diesmal vor Augen geführt worden. Ja. Mhm. Aber es ist auch schwierig, also diese pharmazeutischen Wirkstoffe bei uns zu produzieren, ist einfach nicht mehr rentabel. Und da geht es hauptsächlich um Generika, die heutzutage hauptsächlich verschrieben werden. Also Generika sind diese Out-of-Copyright-Medikamente. Es ist halt auch schwierig, da gibt es ein Krebsmedikament, 5FU, da kostet der Liter 2,5 Euro in der Produktion.
Okay.
Und man glaubt immer nur, das sind so extrem teure Sachen oft einmal, aber 2,5 Euro pro Liter, ob sich das auszahlt, irgendwo 5 Fluorid irgendwas zu produzieren, es ist jetzt schwierig. Ja?
Mhm.
Und die kommen halt zu 80% aus Indien und China.
Auf der anderen Seite noch mal schön zu sehen, wie die Welt dann wieder zusammenwächst, wenn man einen gemeinsamen Feind hat, weil die Chinesen fliegen ja jetzt wirklich sehr viel Zeug auch zu uns her. Ob es dann wirklich in die Länder ankommt, die man, wo sie hin sollen, das ist jetzt nochmal eine andere Diskussion. Aber obwohl es jetzt in China produziert wird und wir von denen abhängig sind, die Sachen kommen ja. Also ganz so schlimm will ich jetzt den Chinesen nicht stehen lassen, oder?
Aber da habe ich meine eigene Meinung dazu, gell? Die Chinesen sollen endlich aufhören, ihre scheiß Wettmarkets zu betreiben. Diese Lebendtiermärkte, wo 5 Käfige übereinander stehen und das Eichkatzel auf das Händel scheißt und das Händel auf was weiß ich, was da drunter ist. Und genau so ist der Virus entstanden. Ja? Und das muss ein Ende haben, erstens. Und zweitens, habe ich jetzt wieder vergessen. Gell?
Aber was hat das jetzt mit Medikamenten zu tun?
Es hat mit China zu tun.
Haus auf die Chinesen.
Es hat mit China zu tun. Okay. Es hat generell was mit China zu tun, verstehe. Ja, ja klar.
Das Zeug her, ja. Also und
aber wie kommst du von Tiermärkten auf die Pharmaindustrie in China? Das war eher so die. Oder von der Pharmaindustrie auf die Tiermärkte.
Das ist die nächste Lehre. Die eine Lehre ist draus, wir sind zu abhängig aus China. Und die andere Lehre ist, China muss endlich was ändern an der Hygiene dort oder so. Es kann nicht sein, dass das Eichkatzel auf das Händel scheißt und das Händel drunter auf dem Pinguin und der wird dann gegessen, ja. Und so.
Ich glaube generell, dass es wichtig sein wird, dass wir wieder ein bisschen autonomer oder autarker werden. Das und eben auch, ich meine, aber die Tendenzen gehen ja eh in die Richtung, ne? Jetzt heimische Wirtschaft stärken, das sind ja eh lauter Sachen, die nicht neu sind, aber die jetzt vielleicht tatsächlich auch beim letzten ankommen sind oder bei Menschen ankommen, wo es bis jetzt noch nicht ankommen ist. So vielleicht eher formuliert.
Ich finde auch gut, dass es mehr Bewusstsein gibt dafür, dass es auch E-Commerce-Shops in Österreich gibt und nicht nur Amazon, ist auch gescheit.
Ja. Ja, klar, natürlich. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein entsteht gerade, dass man eben sagt, okay, sind wir denn wirklich, brauchen wir das denn wirklich? Die andere Frage ist natürlich eben, das wird es immer geben. Unser Wohlstand, glaube ich, basiert zu großen Teilen eben darauf, dass es irgendwo anders günstig produziert werden kann. Aber wenn es da um die Denken gibt, wer weiß, was jetzt noch passiert.
Bringen wir es in Europa zusammen, Handy zu produzieren?
Ganz sicher, warum nicht?
Kostet halt vier vorher und dann kauft es keiner mehr, aber genau, ja. Ja, schauen wir mal.
Also gibt es doch diese eine Firma, von der ich leider vergessen habe, wie sie heißt, die doch grüne Telefone in Deutschland produziert, auf rein informiert sich da furchtbar. Ja. Mm, okay. Genau.
Und die sind nicht in China.
In Deutschland, so wie ich das verstanden habe. Ganz eine spannende Geschichte, habe es mir leider nicht gemerkt. Aber trotzdem, ne? Also die Entwicklungen, die gibt es schon. Und sie hat sich da eins gekauft und sie sagt, das funktioniert da los. Ist in Deutschland produziert, ein grünes Smartphone.
Ja, soll es mehr davon geben, ja.
Ich glaube, noch also ein Learning draus, oder etwas, was man super sieht, ist jetzt so diese, zum einen die Rolle der Gemeinde und wie wichtig auch jetzt zum Beispiel Arnold Stahn die Mieten erlassen, die dann sagen, okay, wer in einer Gemeindewohnung lebt, natürlich den Luxus hat nicht jeder, aber der in einer Gemeindewohnung lebt, den trifft es wahrscheinlich am härtesten. Und wo jetzt die Gemeinde von sich aus sagt, okay, wir setzen jetzt einmal die Miete aus. Und was mich echt immer wieder fasziniert, wo man immer sagt, diese anonymen Großstädte und gerade wenn man am Land lebt oder gerade, weiß ich nicht, irgendwo in Jochberg, da ist ja, da kennt ja wirklich jeder jeden, aber dann hast du Wien und du hast bist echt in einem anonymen Block und dann hängen da diese Zettel, wo sie die Leute aufschreiben, wem ich was vom Geschäft mitnehmen soll, meldet euch oder ruft es an und so. Und wie da auch die Menschen zusammenwachsen in der Gemeinde, aber auch in Großstädten, ist auch ein Mega-Learning und etwas, was sicher in die Zukunft fortgeführt werden sollte. Also deswegen.
Ich glaube, das ist wünschenswert.
Die Heidi hat das früher gesagt, dass wir mehr auf unsere Mitmenschen schauen, glaube ich auch, ja.
Es ist sehr wünschenswert. Man kann nur hoffen, dass es so bleibt, weil ich kann mich erinnern an diesen, ich meine, es ist jetzt vielleicht ein banaler Vergleich, aber ich kann mich erinnern, vor gut 10 Jahren, ein bisschen länger her, hat es in Klagenfurt Massen an Schnee gegeben. Massen.
2006 war das.
Wie ich daran erinnern kann, es war 2005. Und da ist wirklich in Klagenfurt die Zeit, also da ist wirklich, da ist alles stehen geblieben einfach, weil einfach sich niemand mehr bewegen hat können und wir auch nicht mehr gewusst haben, wohin mit diesen Schneemassen. Und das ist mir insofern in Erinnerung geblieben, als damals auch in Klagenfurt sich plötzlich haben alle angefangen, irgendwie eben einander zu helfen und irgendwie, weil eben, ja, also das soziale Gefüge hat sich auch in dem Winter stark verändert, weil man einfach gemerkt hat, okay, man muss irgendwie, zusammenrucken oder zusammenstehen, so wie das jetzt auch passiert, natürlich in einem ganz anderen Stil. Es war in der Form ein gewisser Ausnahmezustand, aber natürlich keine Katastrophe, ne? Das verändert sich, glaube ich, relativ schnell wieder. Also sobald es vorbei ist, verändert sich es. Man merkt sich das schon, aber ich glaube schon, dass da auch die Tendenzen wieder ganz stark in den Individualismus gehen. Sobald es einem wieder gut genug geht, dass man sagt, okay, so auf die Art kann ich wieder auf mich selber schauen. Ich glaube aber allerdings, dass in dem Fall das schon ganz andere, das ist, glaube ich, für viele so ein Schock. Die haben solche Angstzustände. Ich habe das ja bei mir quasi in meinem Mikrokosmos, da bei mir in der Arbeit erlebt, dass das so einschneidend ist, dass ich das, dass das sicher bleiben wird. Lange Zeit. Und dass sich da sicherlich im Mindset von vielen Menschen einiges verändern wird. Also, dass es zu einem Rutsch kommt, auch so in, ich sage mal, Persönlichkeitsentwicklung oder einfach weiterkommen. Mensch, wisst ihr, was ich sagen will? So gerade nach Worten. Also ich glaube schon, dass sich da einiges tun wird bei sehr vielen Menschen, dass die jetzt anfangen einfach, dass sehr viel nachgedacht wird und dass sehr viele Dinge überdacht werden. Den Eindruck habe ich schon. Links, rechts, von und hinten und auch von Menschen, von denen ich es nie im Leben angenommen habe, dass die plötzlich anfangen, sich über gewisse Dinge einfach, ja.
Die Frage, die ich immer gerade stelle, wird es zum Pendel kommen? Also derzeit sind wir jetzt alle ganz eingesperrt, ganz zu Hause. Wenn das vorbei ist, werden wir ganz offen und gehen raus und verbringen jeden neuen Tag oder jeden Abend im Gastgarten?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es könnte mir vorstellen, es wird eine Euphorie geben im ersten Moment, dass man sagt, so hurra, meine neue Freiheit, ich entdecke sie wieder. Aber ich glaube, dass ich das so wie auch quasi nach diesem Mörderschnee da im 2005er Jahr, das wird sich alles wieder einpendeln. Irgendwann einmal wird jeder wieder seiner gewohnten Wege gehen und seinen Gewohnheiten nachgehen.
Die Frage ist, also das habe ich mir auch gestellt, also wer mich kennt, also du kennst mich jetzt nicht so, aber der Daniel kennt mich ganz gern, ganz gut. Ich feiere gern, ich lade gerne meine Freunde ein und oder meine Freundinnen und oder Bekannten. Und wir feiern bei mir zu Hause im Wohnzimmer und essen einen Schweinsbraten und so weiter. Werden die Leute am Anfang, also wenn da eine Ausgangssperre vorbei ist, ich lade die ersten Freunde ein, wird die Hälfte nicht sagen, na, wie unverantwortungsvoll, es kann sie immer noch anstecken. Und werden die Leute bei so Sachen nicht mehr auf den Finger zeigen und sagen, boah, der da.
Schwer zu sagen, ich glaube, das hängt auch vom Einzelnen ab. Wie hat's, ich glaube, das hängt tatsächlich vom Einzelnen ab, wie es einen selber trifft.
Also mich trifft das sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich trifft das sehr, dass ich meine Freunde nicht einladen kann, dass da, ich meine, du kennst mein Wohnzimmer, Daniel, du weißt,
welcher Moment. Ja, ich weiß auch, wie wichtig dir immer diese Partys sind und wie gern du das machst. Und egal, wie stressig es in der Firma ist oder welche sonstigen Lebensumstände, du wirst immer eine Party schmeißen und du wirst immer dafür sorgen, dass wir alle bei dir zusammenkommen, auf ein Bier und ein gutes Essen. Das
bist du. Dann wirst du wahrscheinlich der Erste sein, der eine Party schmeißt und sich furchtbar darüber freut, dass es jetzt wieder geht. Und dann wird es andere geben, die werden sagen, na, das hat mir jetzt alles so... das hat mir jetzt irgendwie so beeinträchtigt, dass ich jetzt gar keinen sozialen Kontakt haben will für die nächste Zeit. Wer weiß, ich glaube wirklich, dass es vom Einzelnen abhängt. Ich glaube gar nicht, dass man das so pauschalisieren kann.
Ja. Dann hoffen wir, dass es wieder Zeit gibt, wo die Leute gut essen wollen, ein Schweinsbraten oder so.
Bei dir im Wohnzimmer, auf jeden Fall.
Natürlich,
ja. Im Podcast, ja, wie du sagst, dass es eine Gegenbewegung gibt. Beim Gastgarten ganz sicher, aber was tun die ganzen Dienstleister? Was macht eine Friseurin, die jetzt in 3 oder 4 Wochen wieder aufsperrt und dann jeder auf einmal einen Haarschnitt braucht? Wie wird denn das funktionieren? Die ganzen Physiotherapeuten, die ganzen Krankenhäuser, die jetzt leerkrampft sind, wo sich die Anästhesisten momentan langweilen, weil die ganzen Patienten, die eigentlich zum Operieren wären, sind draußen, die Krankenhäuser sind leer, bereit für Corona-Patienten und die kommen jetzt nicht in dem Schwall. Und das sind alles Operationen, die waren ja alle ausgebucht, Monate voraus. Wurscht, in der Radiologie oder was auch immer. Und dann werden diese Restrictions wieder aufgehoben und dann muss das alles nachgeholt werden, was da dann los sein wird. Da wird gar keiner mehr Zeit haben, irgendwo zu sitzen oder irgendeinen Gastgarten oder einen Sommer oder ins Strandbad zu gehen. Es wird jeder nur mehr schöpfen, was geht.
In das muss man alles nachholen.
Das ist das eine und ich glaube, dass die Leute auch... Ich glaube, dass dann trotzdem noch große Angst herrschen wird. Weil ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich zu einem Freund gehe, wo eine gewisse Vertrauensbasis herrscht, oder ob ich jemand Fremden anfassen muss oder mich von jemand Fremden anfassen lasse. Also ich glaube, ja.
Also wenn ich dir mal sehe, dann Ellbogen, gell?
Das eine ist, dass da wahrscheinlich unfassbar viel zu tun sein wird, das ist klar. Und das andere wird sein, dass trotzdem, kann ich mir vorstellen, dass da noch ziemlich viel Angst mitschwingt. Weil du
ich
eher
hoffe
von einem
immer
Fremden
nur auf ein Medikament. Ich hoffe halt immer nur auf dieses eine Medikament, dass dann wirklich dieser Umschwung sehr schnell kommt, wo du einfach sagst, okay, Friseure, ich habe keine Angst, den zu berühren. Ich meine, gewisse Hygienestandards werden sich ändern. Beim Lebensmittelhandel, bei der Kasse, die Plastikscheiben, die kommt nicht mehr weg. Bei den Apotheken, was ja eigentlich eh immer schon einmal gemacht hätte, weil jeder Kranke geht in die Apotheke, um sich was zu holen. Und die sind dort ungeschützt. Also das sind super Sachen, die da sind. Und die werden bleiben und eine gewisse Veränderung wird da sein. Aber ich hoffe auch wirklich auf ein Medikament, wo du sagen kannst, okay, im schlimmsten Fall werde ich krank, aber es wird dann nicht so tragisch sein. Also ein Wunder-Neocitran, wo ich dann einfach eine Woche daheim bin und dann bin ich eine Woche krank und danach komme ich raus und ich bin immun und die Woche war nicht Katastrophe und es muss da nicht wirklich jemand oder nicht mehr dran sterben als an einer normalen Influenza. Weil wenn das Immunsystem und alles komplett am Boden ist, wird natürlich auch eine kleinere, unter Anführungszeichen, Grippe Schwierigkeiten bereit.
Ja, ein Neocitran, ja. Neocitran ist die eine Sache oder so, weil das ist echt eine Belohnung, wenn du ein bisschen krank bist. Aber eine Therapie, Beatmung, für, ne? Eine Therapie für eine Krankheit, das kann jeder sagen, aus guter Erfahrung, gell? Kann auch extrem zart sein. Gell? Also Nebenwirkungen und was weiß ich. Gell? Und einfach nur darauf zu vertrauen, dass du nicht krepierst, wenn du sowas kriegst, dann ist schon...
Das Aber eben deswegen, Georg, schau dir das einmal an und diese Arzneimittel, die jetzt da in Tests sind, und das sind halt noch nicht wirklich große, richtige klinische Tests, aber die ersten Dinge sind wirklich, oder auch der Salzburger, 90% ja. Linderung deiner Probleme. Du hast dann diese Atemnot nicht mehr, du hast dieses, ja. Du bist grippig, ja, du bist im Bett, aber es ist nicht mehr lebensbedrohlich. Und ja, wenn wir das sicher, schaffen. Und
ich bin mir sicher, dass sie das schaffen bis zum Sommer, bis zum Herbst, also ganz sicher sogar, ja. Also da gibt es ja mehrere, ja. Der Benninger hat da irgendwo bei SARS und MERS oder so schon Sachen geforscht oder so. Der Coronavirus, den wir jetzt haben, der ist ja nicht da ganz unbekannter. Das heißt, der ist ja nicht so ganz weit weg von SARS und MERS. Ne?
Ja.
Und deswegen glaube ich schon, dass sie sehr, 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 sehr rasch im Vergleich zu anderen Sachen eine Cure haben werden. Nur eine Cure hat dann, kann eine Nebenwirkung haben. Eine Cure heißt nicht, dass du Neocitran saust. Ja. Ne?
Aber ja, ganz ehrlich, ich glaube, dass wir schon tendenziell eher positiv gestimmt sind und sagen, okay, jetzt gibt's was und wenn es hart auf hart geht, dann wird mir geholfen. Du hast da bei der Grippe, sterben genauso die Leute, obwohl wir eigentlich ganz gute Medikation haben oder uns ganz gut dagegen schützen und auch heilen können. Also ich glaube, im Endeffekt, wenn...
Entschuldige, Heidi, red weiter. Entschuldige, es ist so ein Unort.
Nein,
weiter,
bitte. Jetzt habe ich mein Red vergessen. Jetzt habe ich den Satz vergessen, den ich sage, kein Thema. Sag du.
Nein, aber eben, wenn du sagst, bei der normalen Grippe ist es ja auch schon passiert. Ja, aber wegen der normalen Grippe haben wir nicht die Welt angehalten.
Das ist
auch weiter ganz tragisch, wie es ist.
Aber
es ist tragisch, jeder Einzelne ist tragisch.
Genau, aber den Vergleich wollte ich ja gar nicht ziehen. Ich wollte einfach nur sagen, war logischerweise die Grippe auch einfach ein Todesurteil. Und heutzutage ist das in der Form nicht mehr. Und wenn es eben ein Medikament gibt, auch dagegen, dann wird es wahrscheinlich so sein wie bei der Grippe, dass man sagt, oh je, sehr lästig, wenn ich es kriege, okay, es könnte todesgefährlich. Ich meine, es ist ja nicht nur das gefährlich. Jede andere Krankheit kann da das Leben kosten. Ja. Ich habe irgendwann einmal eine Herzentzündung gehabt und bin Gott sei Dank nicht daran gestorben. Ja. Aber war auch kritisch. Aber eben deswegen, weil man weiß, okay, es gibt Medikamente und wenn du kannst es kurieren, aber das Restrisiko besteht. Und in dem Fall, wenn es einmal ein Medikament gibt, können wir schon vorstellen, dass die Menschheit letztendlich dann wieder positiv aufs Leben zugeht. Zum Thema, welche positiven Aussichten gibt es und wird sich das jemals wieder ändern? Ja, ich glaube schon, weil der Mensch prinzipiell, glaube ich, positiv gestimmt ist und ja nicht darüber nachdenken will, ob er jetzt stirbt, sondern eher eigentlich sagt, okay, nimm das Risiko ein und geh raus und dass man krank wird, passiert. Und wenn man es irgendwie unter Kontrolle halten kann, glaube ich schon, dass das Leben dann auch wieder relativ normal weitergeht. Das Problem ist nur, dass es...
Entschuldige.
Ja, weiter. Sag.
Nein, das ist so wichtig, deswegen, es ist ein bisschen ein Leck drinnen und dann eben irgendwo ein... Es tut mir leid, aber ich wollte jetzt nur sagen, eben jeder Sparmitarbeiter, jeder Postmitarbeiter, jeder, der jetzt draußen seinen Dienst vollführt, ist in dem Risiko, nämlich wirklich 14 Tage, dass es ihm richtig dreckig geht. Und deswegen doppelt Hut ab vor jedem, der jetzt draußen seinen Dienst leistet. Und einfach Polizisten auch da in Villach-Land haben sie jetzt eine Polizeiinspektion räumen müssen, weil einer positiv getestet ist worden. Und jeder, der da draußen ist, geht das Risiko ein. Und die im Handel kriegen jetzt nicht die Welt gezahlt. Also das ist einfach... Ja. Einer, der das Risiko nicht eingehen will, der sagt, nicht für das Geld gehe das Risiko ein, ich bleibe daheim. Aber da gibt es keinen einzigen, es jammert keiner, es macht jeder seinen Job.
Interessante Tendenz, ne? Dass jetzt sozusagen die Jobs, die überhaupt nicht gewertschätzt wurden werden und das sich auch natürlich in den Löhnen niederschlägt und auch im Ansehen in der Gesellschaft, dass die jetzt sozusagen gerade als systemrelevant eingestuft werden. Mhm. Und was den Rutsch, den es da geben wird, auf den bin ich auch gespannt. Weil logischerweise, also ich kann mir vorstellen, dass bei den nächsten Kollektivvertragsverhandlungen kommt das unter Garantie auf den Tisch. Und berechtigt. Mhm. Und berechtigt.
Ja. Mhm. Da gibt es ja dieses eine Zitat, das jeder auf Facebook gesehen hat schon. Ronaldo verdient 1 Million Euro im Monat, die verdienen 1800 Euro im Monat. Fragen Ronaldo doch im Rezept, ja.
Ja.
Ja, nein, ist so, ja.
Ja. Ist irgendwie makaber, stimmt, ne? Also auch die Frage an was wird, aber gut, ich meine, die Diskussion, die gibt es ja eh schon ewig, aber die ist halt jetzt einmal mehr am Tisch, ne? Nichts gegen Sport, ja. Ich habe auch meine Leidenschaften da, aber trotzdem sind da die Entlohnungen oder die Gehälter gerade im Fußball, ne, irrational.
Mhm.
Ja.
Und oft geht es gar nicht so nur um den Gehalt, sondern auch um die Wertschätzung gegenüber.
Achso, ja, die Wertschätzung, du meinst jetzt dem Personal gegenüber, dem
Einzelhändler gegenüber. Weil, weißt du, wenn ich frage einmal jemanden, was er beruflich macht, ja, ich bin bei der Spar Verkäuferin, das ist so irgendwie, der Ruf ist nicht der beste. Und die haben auch ein Riesenproblem mit Nachwuchs, mit Lehrlingen. Und ich glaube, dass sich da groß was ändern wird, weil du plötzlich merkst, so wie du es vorher sagst, einer der wichtigen systemrelevanten Berufe, egal wer Pressekonferenz, Kurz, Gesundheitsminister, wurscht wer es war, das Gesundheitspersonal, Blaulichtorganisationen und dann sofort im gleichen Atemzug der Lebensmittelhandel. Und das ist einfach auch für die Leute draußen. Also ich arbeite für einen großen Lebensmittelhändler in Kärnten und ich kriege das bei dir auch Facebook mit. Das ist einfach, die sind jetzt so stolz, ihr Profilfoto zu ändern und sich mit diesem Logo zu schmücken und einfach zu wissen, ich tue nicht nur Regale nachfüllen, sondern wenn die Kacke am Dampfen ist, wenn ich das so sagen darf, dann bin ich einer von denen, der das alles irgendwie aufrechterhaltet und die Leute, die einkaufen, kämen. Es gibt viele Verrückte, die wirklich mit fast Gasmarsch gekommen und Handschuhe, aber es gibt auch mehr wie genug, die kommen und sagen, danke, danke, dass ihr, und da bin ich wieder bei dem Punkt von vorher, dass ihr das Risiko für mich eingeht, richtig krank zu werden. Und du kannst dich nicht voll schützen. Egal, was für eine Arbeitsvorschriften gibt, in der Nähe, die Regale sind knapp, es ist ein gefährlicher Job und deswegen Hut ab vor jedem.
Absolut. Also jetzt gewinnen quasi die eigentlich so ein bisschen die Dienstleistungsberufe, die da ein bisschen so in Ungnade waren, die gewinnen gerade sehr. Und das ist aber gut so. Also absolut. Ja. Ja.
Vorher haben wir alle gleichzeitig geredet, der tritt keiner mehr.
Nein, das ist der Respekt, den wir zollen den Leuten
gegenüber. Das andächtige Schweigen, ja.
Daniel, erzähl die Geschichte jetzt mit dem 17-Jährigen, den wir früher angefangen haben.
Wir sind ja alle so Zahlenfanat und ich merke das bei mir auch selber. Von der John Hopkins University, den habe ich bei mir immer schon offen gehabt und da waren wir noch unter 100.000 in Asien und so. Und man ist da so ein bisschen ein Zahlenmensch. Und da gibt es eben einen, und ich habe die Geschichte so toll gefunden, der hat sich das Programmieren auf YouTube beigebracht. Also jemand, der halt freiwillig schon nicht gern außer Haus geht und viel daheim ist und viel im Computer reinschaut. Also it's the age of the geeks. Und der hat eine der jetzt besten Zahlen-Chart-Softwaren geschrieben. Wir verlinken es in die Shownotes. ncov2019.live. Und der hat eben auch sich einmal überhaupt die Basis beibringen müssen, wie grabby überhaupt von der WHO die offiziellen Zahlen, die die haben. Und das ist visuell so schön und das funktioniert so gut und das ist so schnell und das ist fast so schnell up to date wie die vom Info-Gesundheitsministerium und das ist echt eine Hammer-Geschichte. Und einfach also, einfach daheim, YouTube und probieren wir mal und da sieht man einfach, was möglich ist und wie die Welt positiv beeinflussen kannst, wenn du ein bisschen coden kannst. Das ist ein Georg-Sei-Argument, aber der hat gar nicht coden kennen. Der hat sich das, was er da dafür gebraucht hat, der hat das Grundinteresse gehabt und was er dafür gebraucht hat, hat er sich über YouTube beigebracht. Und das finde ich echt genial und das ist super Geschichte. Also wir verlinken es in den Shownotes.
Sag die Uhr noch schnell.
ncov2019.live.
Cool, muss man mal gleich anschauen.
War mir bis das jetzt noch nicht. Funktioniert auch am Handy, klar. Und skaliert gut und na echt lässige Geschichte. Traurig natürlich, dass die Zahlen nicht mehr steigen.
Schau dir das nochmal bitte EN.
Nein, ein N, also Nordpol, ja. Cäsar, Otto, Viktor. 2019 in Zahlen.live. Okay. Ich hoffe, es funktioniert. Dem alles hat gesagt, diese Sekunden, wo der Georg was googelt und ich dann auch google, die sind unerträglich. Man glaubt, der Podcast ist abgestürzt. Ich versuche gerade die Brücke zu schaffen, dass Georg das. Was ist schafft, Georg? Sehr schicken schnell.
Das ist ein Haufen chinesischer Zeugs. Das ist, glaube ich, andere. Ist wurscht, wir verlinken es dann auf Tischkasten.
Aber ihr macht es denn sonst ja, dass ihr wirklich beieinander sitzt, ne? Also das ist so die erste mehr oder weniger eigentlich Skype oder ja, Skype-Konferenz, oder?
Na, haben wir schon einen
Skandal. Da war ich am Flughafen in Wien und da bin ich von
Japan.
von Japan zurück und dann haben wir gesagt, FPÖ und alles ist, geht den Bach runter und jetzt müssen wir aber am Flughafen podcasten. Das hat damals eigentlich ganz gut funktioniert. Wir sitzen schon lieber gemeinsam beim Bier.
Das Spannende ist nämlich, das merke ich jetzt, ihr seid ja dadurch, dass ihr euch auch so gut kennt, ne? Ob ihr so eine Dynamik beim Sprechen, dass ich oft einmal Schwierigkeiten habe, da irgendwie, sage ich mal, mir einzuklinken. Ja? Das ist jetzt überhaupt kein Problem für mich, weil ich auch gern zuhöre. Aber das ist halt auch interessant jetzt einfach. Und dadurch, dass wir uns ja auch nicht sehen, auch nicht miteinander sozusagen interagieren können, klappersprachlich abschätzen können, was das, wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja.
Deswegen zum Thema über Brücke schaffen, merke ich gar nicht wirklich, weil ich eigentlich nur gerade mir überlegt habe, dass es eine interessante Dynamik ist.
Ja, was auch als Feedback gekommen ist, ist eben, dass dem anderen ins Wort fallen, dass das im normalen Gespräch macht man es, aber dass das im Podcast eben ein absolutes No-Go ist, weil man den so wie Heidi, du erzählst was, bist mitten im Erzählen drinnen, ich durch den Leck glaube, es ist eine Pause oder du
genau. Gehst
und ich fange dann zum Reden an und das ist das Schlimmste und das Unsympathischste, was man in dem Moment machen kann. Nur wenn ich auch nicht sieg, wie du körpersprachlich durch deine Spannung oder weiterredest. Und es ist eine Herausforderung via Skype.
Ja, ich finde es lustig. Also,
es tut mir leid, dass ich die mehrmals unterbrochen habe. Alles mal, gut.
Gar kein Thema. Alles gut.
Ja, es ist noch schwieriger, wenn man vorher Journalist war. Das ist echt zart dann. Wenn man nicht das Wort zu folgen, dann...
ja.
Das war der erste Mal bei einem Podcast dabei zu sein, oder?
Absolut, ja.
Cool.
Und du hast mich auch völlig kalt erwischt. Ich bin null vorbereitet, einfach in ein Gespräch gegangen. Das hat man wahrscheinlich auch gemerkt. Ja, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht.
Gab es Bierbereitung vor drauf, oder wie?
Nein, ich wollte sagen, wir sind auch nie vorbereitet.
Okay. Und was wolltest du noch sagen, Georg?
Haben wir irgendwas anderes noch, über das wir reden können? War die Woche irgendwas noch?
Nein. Nein, ich glaube nicht. Also dieses Thema, glaube ich, haben wir abgefrühstückt. Wir merken, es gibt starke Veränderungen. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts Neues. Wir haben uns einfach nur über diese starken Veränderungen unterhalten. Ich glaube, das war ganz interessant. Ja. Zumindest für mich war es sehr interessant.
Bist du irgendwie auf Twitter, auf Instagram, auf irgendwas, wo du sagst, man kann dir da folgen?
Auf Twitter bin ich nicht, nein. Auf Instagram bin ich, aber ich bin nicht so spannend. Also ich würde mal mich selber als keine sehr spannende Social-Media-Persönlichkeit bezeichnen. Wirklich nicht. Okay. Ich habe, weil ich letztes Jahr auch, ich hab Jahresmotti und ich habe letztes Jahr mir als Motto genommen, Digitalität aus meinem Leben, also Realität statt Digitalität, um herauszufinden, dass es nicht funktioniert. Aber ich habe meine Digitalität stark eingeschränkt. Deswegen, auf Instagram mir zu folgen, ist wahrscheinlich ziemlich langweilig.
Okay. Man findet dich aber auf Instagram, Heidi Bernd mit DT.
Genau, ja. Ja, genau.
Gibt es irgendwas, das wir sonst noch sagen sollten?
Über mich? Ja. Nein, gar nichts. Alles gut.
Alles gut. Kärntnerin, KAC-Fanin hoffentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Jawohl.
War ganz schlimm übrigens, dass das in den Playoffs natürlich abgebrochen werden musste. Hat mich, hat mich wirklich stark erschüttert, obwohl man kann dahingestellt lassen, ob das einen guten Verlauf genommen hätte.
Ich glaube eher nicht.
Aber ja nicht.
Und so sind wir jetzt garantiert einmal ein Jahr lang aktiv, also wie gesagt, amtierender Meister, ja?
Ja. Um fair zu bleiben, ist die Frage, wie fair es wirklich ist. Aber als
sozusagen nicht,
Fan, aber als Fan, glaube ich, freut man sich trotzdem drüber. So halb.
Ja. Ja, Heidi, vielen Dank, dass du das Experiment eingegangen bist. Vielen Dank, dass du die Zeit gehabt hast. War ganz
sehr gerne. Ich habe es sehr interessant gefunden und ich habe ehrlich gesagt heute Abend eigentlich nicht mehr viel zu tun gehabt. Ich war überrascht, erstaunt darüber, dass du das so schnell aufgenommen hast, weil ich habe wirklich nur kurz bevor den Rechner runtergefahren bin, im Büro da 3 Zeilen eingetippt und dass du darauf anspringst, hat mich verwundert, aber irgendwie finde ich es cool.
Man muss auch sagen, bitte, die Heidi ist ganz trocken da gewesen, die hat kein Bier gehabt.
Völlig richtig, noch zusätzlich. Katastrophe. Ich habe vorhin beim Nachbar angeleitet, aber der war leider nicht da. Der hätte man vielleicht eins geben können, aber.
Das Richtige haben sie da kaufen, ne?
Ja, ich habe nicht einmal Bier zu Hause. Ich trinke aber normalerweise eher nicht, ich trinke bevorzugt Weißwein. Also,
hätte man akzeptiert, ja.
Hätte jetzt akzeptiert, sehr gut.
Ja, Daniel.
Gut.
Dann liebe Grüße nach Villach, liebe Grüße nach Jochberg in Tirol. Heidi,
Dankeschön. Ist ein großartiger
Gast und ich hoffe, du hörst weiterhin zu.
Auf jeden Fall.
Und ja, wenn ihr uns erzählen wollt, irgendwas, was passiert in der Corona-Krise, was euch ärgert, was euch nervt oder wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt jetzt irgendwo Tipps geben, wie man jetzt die Quarantäne im Homeoffice oder mit 4 Kindern auf 60 Quadratmeter aushaltet, schickt uns doch eine E-Mail. Haben wir eine E-Mail-Adresse, Daniel?
Man kann uns direkt anschreiben. Daniel@gmail.com oder georgholzer@gmail, oder?
Genau, ja. Schreibt uns die Tipps, ihr könnt auch Audio-File schicken, dann spüren wir es auch ab, wenn wir wissen, wie es geht, aber es ist, glaube ich, nicht so schwer. Ansonsten, stay safe, stay home und bleibt gesund.
Jupp.
Vielen Dank.
Grüß euch.